Ja, liebe Geschwister, mit solch einem Text, den wir vorhin gehört haben, durch Peter aus dem Hohenlied, kann ich nicht aufwarten. Also was wir heute hören werden, da geht es also auch wieder ganz schön zur Sache. Aber ob so oder so, es ist in beiden Fällen Gottes Wort. Wir erinnern uns sicherlich noch vor 14 Tagen, da haben wir am Beispiel Jakob gesehen, wie der lebendige Gott in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Treue diesen Mann, der ja manches wirklich selbst verschuldet hat, der das Familiendrama heraufbeschworen hat, aber wie er diesen Mann hat nicht fallen lassen. Er hat sich auf seine Seite gestellt, nicht? Jakob hat die Erfahrung mit diesem offenen Himmel gehabt im Traum. Wir erinnern uns noch an dieses eindrückliche Bild mit der Himmelsleiter, den Engeln und dann der Stimme Gottes. Und er ist dann den Weg gegangen und wir wissen, warum er diesen Weg gehen musste, nicht damit er und sein Bruder Esau so einigermaßen dieses ganze Drama überleben. Und das Ganze hat 20 Jahre gedauert in der Fremde in Haran, da bei seinem Onkel Laban. Aber Gott hatte ihm immer wieder auch die Zusagen zugesprochen, die er seinem Großvater Abraham und seinem Vater Isaak gemacht hat. Und er hat gesagt, du wirst eines Tages wieder hier ankommen, wo du losgezogen bist in die falsche Richtung. Du wirst wieder ankommen in Bethel. Und da stehen wir. Da stehen wir und da machen wir heute Fortsetzung. Und liebe Geschwister, wenn wir es nicht besser wüssten, dann könnten wir doch sagen, dass wir bis Kapitel 35, da hatte Gott ihm ja das auch zugesagt, dass er wieder hier in Bethel ankommen werde, nicht, dass bis Kapitel 35, dass wir eigentlich mit dem Patriarchen Jakob durch sind. Nicht, was ist bis dahin passiert? Eigentlich ein guter Abschluss. Nicht stattgefunden hat die Versöhnung mit seinem Bruder Esau. Nicht, er ist, wie gesagt, zurückgekommen nach Bethel. Dann, wo er hin sollte, und er bekommt auch ein Gotteswort, dass er künftig also Israel heißen soll. Dann wird ihm noch der Benjamin, der letzte Sohn, geboren. Gut, dann kommt die Sache mit Rahels Tod, nicht ganz so erfreulich, und der damit verbundene Schmerz, das damit verbundene Leid des Jakobs. Aber dann kommt nochmal so wie ein Finale, nicht, steht nochmal die ganze Pracht der 12 Söhne da. Und gut, es kommt noch Kapitel 36, das wissen wir, aber das spricht eben ein ganz, ganz anderes Thema an. Nämlich, es nimmt diese Esau-Linie in den vielen Versen da auf. Also eigentlich alles wunderbar erledigt, vom Gedankengang her fertig. Und doch, dann irgendwie schafft es der lebendige Gott, kommt es nochmal zu einem dramatischen Höhepunkt. Also wirklich zu einem dramatischen Höhepunkt. Und das nämlich dieses Kapitel 37, was wir in unserem Kopf als den Anfang der Josefsgeschichte abgespeichert haben, wenn wir also nach Kapitel 37 kommen, das ist im Grunde genommen, die Fortsetzung der Jakob-Geschichte ist. Es ist im Grunde genommen die Fortsetzung der Jakob-Geschichte. Und wie sieht also jetzt die weitere Jakob-Wirklichkeit aus? Und dazu wollen wir einige Verse betrachten aus diesem Kapitel 37 des ersten Buch Moses, wer das also mitlesen möchte, 1. Mose 37, wir nehmen die ersten 11 Verse. Also 1. Mose 37, 1 bis 11. Jakob aber wohnte im Land, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Land Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und meine Garbe richtete sich auf, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt all diese Worte. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du nun dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, es ist wirklich die Fortsetzung der Jakobsgeschichte, obwohl wir das in unserem Kopf ganz anders abgespeichert haben und denken, das ist also jetzt hier die Josefsgeschichte oder der Anfang der Josefsgeschichte. Aber es geht weiter und wir haben es ja gerade im ersten Vers gehört. Jakob wohnt im Land, in dem also sein Vater wirklich ein Fremdling war. Und jetzt kommt das entscheidende Wort, liebe Gesprächer, was wir vielleicht in unserem Sprachgebrauch nicht unbedingt als entscheidend registrieren würden, wenn es dann nämlich heißt: Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Diese Formulierung ist eine ganz, ganz wichtige Formulierung, gerade in der Bibel und gerade im ersten Buch Mose. Da heißt es immer wieder an verschiedenen Stellen: Und dies ist die Geschichte von dem und dem und dem und dem. Nicht? Das heißt also, diese Formulierung taucht im ersten Buch Mose immer wieder auf. Die stellt immer wieder eine Zäsur dar. Ja, sie stellt immer wieder einen neuen Abschnitt dar. Und jetzt kommt eben auch für den Jakob kommt jetzt eine ganz, ganz wichtige Passage, die in der Frage liegt: Ja, wie geht es jetzt mit der Geschichte weiter? Wie geht es jetzt nun mit der Geschichte weiter? Bisher war ja alles recht übersichtlich verlaufen. Nicht? Da hatte es einen Abraham gegeben, dann kamen Ismael und Isaak auf die Welt, ist auch noch sauber sortiert worden vom lebendigen Gott, nicht Ismael zurück, Isaak nach vorne, und dann kommt dieses Zwillingspaar, Jakob und Esau, mit der Änderung in der Reihenfolge, nicht nach dem freien und souveränen Willen des lebendigen Gottes. Und das wurde mehr oder weniger in der Familie, genauer gesagt von dem Isaak, geschluckt. Aber die Frage: Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Und wenn wir nicht wüssten, liebe Geschwister, wie es weitergeht, wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht, aber wenn wir es nicht wüssten, dann müsste es doch so weitergehen: Und dies ist die Geschichte von Jakob Geschlecht Ruben. Schließlich war er die Nummer 1. Von den 12. Gut, jetzt kann man sagen, vielleicht ist Ruben nicht gerade passend, aber dann nehmen wir halt, wir haben ja noch genug davon, nehmen wir halt noch ein paar andere. Nicht Simeon, Levi, Juda und so weiter. Aber es heißt jetzt plötzlich hier: Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht, Doppelpunkt Josef. Nicht totale Überraschung. Nicht Josef hat doch bisher überhaupt keine Rolle gespielt, war bisher überhaupt nicht im Blick. Natürlich war er insofern für Jakob, war er schon etwas Besonderes, war er schon etwas Außergewöhnliches. Schließlich war er der Sohn der Rahel, eben seiner Lieblingsfrau. Aber das konnte der Jakob ja so im Vorfeld gar nicht denken. Und damit wird klar: Ja, Jakob, deine Geschichte geht weiter, vielleicht hast du es dir anders vorgestellt, aber die Geschichte geht weiter und sie geht weiter mit Josef. Und das ist eben auch das Faszinierende an der Geschichte unseres lebendigen Gottes. Nicht? Wir denken ja oftmals so in unseren kleinen Kategorien, nicht, das muss so und so und so laufen, weil wir es eben so geplant haben. Und dann kommt plötzlich Gott und sagt, nein, nein, es geht anders weiter. Es geht anders weiter, eben nicht so, wie du gedacht hast. Du magst vielleicht gedacht haben, dass das alles in eine Sackgasse läuft, aber ich habe das Heft des Handelns in der Hand. Ich kenne keine Sackgassen. Ich muss nicht großartig neu überdenken, alles neu überlegen, alles über den Haufen werfen. Nicht. Ich habe wirklich das Heft des Handelns in der Hand, auch was meine wunderschöne, großartige Heilsgeschichte meines Sohnes Jesus Christus anbetrifft und was auch die Geschichte jeder einzelnen Biografie betrifft, die mir gehört. Ich setze die Signale und die betreffende Person mag davon manchmal gar nichts merken, gar nichts wissen. Also es geht weiter, liebe Geschwister, und Gott hatte ja versprochen. Er hatte ja versprochen, dass er aus Abraham ein Volk, eine große Nation werden zu lassen. Und nun ist eben die Frage, wer übernimmt, ich sag's mal so, wer übernimmt jetzt in diesem Brüderkonglomerat die Führung? Nicht, wir haben 12 Varianten und Gott sagt Variante 11, Josef. Und wir wissen ja nun, wie die Jakob-Geschichte weitergeht, welche Tragödie, welches Drama sich da im zweiten Teil des Kapitels 37 da abspielt, welche Tragödie da wirklich auf uns zukommt. Und was jetzt wichtig ist, was jetzt für uns dabei wichtig ist, dass im ganzen Kapitel 37 einer fehlt. Oder drücken wir es mal etwas vorsichtiger aus. Einer zu fehlen scheint. Nämlich Gott. Der taucht ja gar nicht auf. Der taucht ja überhaupt nicht auf. Vor allem taucht er nicht auf, als alles komplett schief läuft. Da taucht er überhaupt nicht auf. Und sich innerfamiliär solch ein Hass, solch ein Neid, solch eine Ablehnung dagegen Josef breit macht, nicht, dass die Brüder wirklich bereit sind, ihren Bruder da wie ein Stück Vieh da zu verkaufen. Und wir haben den Eindruck, liebe Geschwister, wir haben den Eindruck, dass sich Gott bis zur absoluten Verborgenheit da zurückzuziehen scheint, anstatt jetzt wirklich einzugreifen. Wir wissen natürlich, dass Gott da ist. Aber für die Betroffenen scheint es so nicht, als dass er da außen vor ist. Aber diese Welten, liebe Geschwister, diese Welten, dass Gott einerseits sagt, nicht, dass es mit Josef weitergeht und andererseits, dass andererseits alles schief zu laufen scheint, das ist für uns heute schon ein ungemein riesengroßer und auch seelsorgerlicher Gewinn, liebe Geschwister, dass wir wieder ganz neu begreifen, nicht, dass die Geschichten, auch unsere eigene Geschichte, eben nicht so einfach laufen. Nicht, aber Gott wirklich weiß, wie es weitergeht. Auch wenn wir dastehen und vielleicht sagen, Herr, da hast du aber viel schief laufen lassen. Und Gott sagt, ich habe nichts schief laufen lassen. Ich habe in dem ganzen Geschehen, und wenn es auch noch so böse ist, das Geschehen, und wenn es auch von dir selbst verschuldet ist, ich habe in dem Ganzen meine Hand mit drinnen und ich schreibe auf den krummen Linien, schreibe ich, gerade, dass wir das wieder ganz, ganz neu begreifen. Und jetzt haben wir natürlich die Aufgabe, und so wollen wir es heute Morgen machen, dass wir jetzt dieses Ganze, was wir da in dem Text gehört haben, was wir da gelesen haben, dass wir das jetzt aus der Perspektive nicht des Josefs betrachten, was wir ja normalerweise tun würden, wenn wir da in Kapitel 37 ankommen, sondern dass wir es wirklich aus der Perspektive des Jakob betrachten. Nicht, der Mann wird sich ja auch die Frage gestellt haben, nicht, wie geht die Heilsgeschichte jetzt weiter? Nicht, der wird sie auch gesagt haben, da war mein Großvater Abraham, da war mein Vater oder da ist mein Vater Isaak und jetzt stehe ich hier mit meinen 12 Söhnen. Und deswegen ist es ja so wunderschön, und das lesen wir ja gerade in diesem Kapitel 37, deswegen ist es ja so wunderschön, dass genau in diesem Kapitel 37 der Jakob zweimal mit seinem neuen Namen angeredet wird. Und zwar einmal in Vers 3 und einmal in Vers 13, aber wir haben ja nur bis Vers 11 gelesen. Also, dass er mit seinem neuen Namen genannt wird, nämlich Israel, das ist übrigens auch der einzige Hinweis auf Gott. Israel. Dieses Wort El ist der einzige Hinweis hier in diesem Kapitel 37 auf den lebendigen Gott. Aber wir wissen, dass er ja da ist. Und Israel, wissen wir, heißt übersetzt Streiter Gottes. Ja, so wie Bethel, Haus Gottes. Israel, Streiter im Gottes. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass also der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, dass er jetzt durch diese ganze Familienkatastrophe wirklich, die Jakob und die Brüder da selbst fabriziert haben, dass er da mit hindurchgeht und dass er sagt, über allem stelle ich den Namen Israel, also Gottes Streiter, nicht dem ich das Heil, wie seinem Großvater und seinem Vater wirklich mitten in diesem ganzen Familiensumpf zugesprochen habe. Und wir würden wahrscheinlich den Israel-Namen vielleicht erst dann geben, wenn er wirklich, er, also Jakob, wenn er wirklich etwas Gutes, etwas Vernünftiges zu Wege gebracht haben und eben nicht im Zusammenhang mit dieser Aussage, Israel aber hatte Josef lieber als seine Brüder, und wir stehen daneben und sagen, ja, genau das ist ja das Problem, mein lieber Jakob. Genau das ist ja das Problem. Also schauen wir uns das Ganze wirklich aus der Perspektive des Jakobs an. Und dabei entdecken wir zuallererst, dass er eine folgenschwere Entscheidung trifft. Er hat sich ja auch sicherlich überlegt, wie geht es weiter. Und jetzt sieht er da seine 12 Söhne. Und sein Auge fällt irgendwie auf diesen Josef. Die Bibel macht ja hier an dieser Stelle keine Aussage, wie er darauf gekommen ist, inwieweit Gott dahinter steckt, das auch geführt, gelenkt hat, geleitet hat, nicht. Aber die Bibel sagt an dieser Stelle hier nichts. Nicht, aber sein Auge fällt irgendwie auf Josef. Und die Bibel nennt, ja, sie nennt schon einen Grund. Sie sagt ja, weil er der Sohn seines Alters war. Natürlich hat das etwas damit zu tun, dass Josef jetzt, ja, er war ja der vorletzte Sohn war, der ihm da geboren wurde. Und natürlich hat es auch etwas damit zu tun, ja, das ist eben, ja, der Sohn der Rahel war, eben seiner Lieblingsfrau. Und sicherlich, ja, ich weiß nicht, wie Menschen so im Alter werden, aber sicherlich hat es auch etwas mit seinem Alter zu tun, dass er alt geworden ist und dass er in diesen Fehler da hineingerutscht ist, nicht diesen Josef da wirklich vorzuziehen. Und trotzdem, liebe Geschwister, trotzdem muss man offensichtlich feststellen, dass der Jakob, als er da so seine 12 Söhne da wahrgenommen hat, wahrscheinlich den Eindruck hat, dass der, welcher am ehesten, ja, wie soll ich das mal sagen, so das geistliche Erbe da in der Familie fortsetzen kann, eben dieser Josef war. Und dieser Gedanke, sage ich mal, wie gesagt, die Bibel macht jetzt keine Aussage darüber, wie er auf diesen Gedanken gekommen ist, nicht inwieweit Gott da das gelenkt und geleitet hat. Aber dieser Gedanke war ja offensichtlich nicht falsch. Nur die Umsetzung, liebe Geschwister, nur die Umsetzung, das war dann die reine Katastrophe, die sich eben daraus entwickelt hat. Und da erleben wir wieder diesen alten Jakob. Was er sich vorgenommen hat, das zieht er konsequent. So kennen wir ihn schon seit Jahrzehnten. Nicht, wir wissen, auf welche Art und Weise er sich das Erstgeburtsrecht inklusive Segen angeeignet hat. Nicht, wir wissen, wie er da die Schafe und Ziegen da bei seinem Onkel Laban da sortiert hat und so weiter und so fort. Und jetzt hier wieder, jetzt kommt nämlich die Sache mit diesem bunten Rock. Jetzt kommt nämlich die Sache da mit dem bunten Rock, und wir wissen, in der damaligen Zeit zeigte also so ein Rock oder ein Kleid, zeigte so eine gewisse Stellung, eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Position. Und mit dieser Kleiderwahl oder mit dieser Rockwahl, nicht, hat er ihn ganz bewusst, ja, hochgehoben. Er hat ihn, ja, sagen wir es so, er hat ihn quasi zu seinem Nachfolger innerhalb nicht dieses ganzen Familienbundes erklärt. Und das war jetzt, ja, es war sein Wunsch, es war sein Herz, es war sein Einsehen, es war sein Verstehen. Liebe Geschwister, es muss ja nicht alles automatisch falsch sein, was das menschliche Herz denkt und was es sich wünscht, nicht? Aber die Spur, nicht in der Spur, nicht, der Gedanke war ja schon richtig, nicht? Aber wir wissen die Umsetzung, nicht? Er löst ein Familiendrama aus, nicht? Er führt die anderen Söhne, führte da in die Rolle der Provokation hinein, die Söhne, die finden, dass ihr Vater parteiisch ist, und sie können überhaupt nicht nachvollziehen, wie ihr Bruder Josef da wirklich ganz offensichtlich als Vertrauter, als Nachfolger da in der Familie da installiert wird. Ich weiß nicht, ob der Jakob es versöhnt, verpasst hat, seine geistlich dahinterstehende Entscheidung den seinen Söhnen da klar zu machen. Auf jeden Fall wirklich ein Gedanke, der zwar richtig war, wie wir ja sehen letztendlich, aber die Umsetzung nicht mit diesem bunten Rock und dieses ganz bewusste Vorziehen des Josef löste eine reine Katastrophe aus. Das ist der erste wichtige Gedankengang, diese folgenschwere Entscheidung. Und das Zweite, ja, da sehen wir wieder unseren lebendigen Gott in seiner ganzen Treue, Barmherzigkeit, Güte, da sehen wir ihn wieder, wie er das jetzt macht. Trotz dieser folgenschweren Entscheidung bekommt der Jakob jetzt, und das ist der zweite Gedankengang, eine erstaunliche Bestätigung. Er bekommt jetzt eine erstaunliche Bestätigung dafür, ja, dass es eben halt so weiterläuft mit dem Josef. Man könnte ja jetzt noch meinen, dass Gott spätestens jetzt nicht sagt, jetzt muss ich mal den Jakob wirklich gegen die Wand laufen lassen, das, was er da mit seinem Sohn da macht, dieses Vorziehen, dieses ganz bewusste Vorziehen, da muss ich ihn wirklich mal gegen die Wand laufen lassen, damit er wirklich aufwacht. Doch er bekommt jetzt durch die Art und Weise der Träume des Josef, bekommt er eine unglaubliche Bestätigung. Schon faszinierend zu sehen. Und die Träume, die sind uns ja allen bekannt. Nicht, die sind auch schnell erzählt. Nicht diese Garben, die kommen ja später wieder vor, wenn es da um diese Hungersnot, wenn es da um die Hungersnot geht. Ja, und dieser andere Traum da von der Sonne, Mond und Sterne, ja, was will man dazu sagen? Größer geht's eigentlich gar nicht, nicht? Und man muss sich das mal vorstellen, das erzählt Ihnen ein 17-Jähriger. Ja? Das erzählt Ihnen ein 17-Jähriger. Und da muss wirklich ein Jakob sagen, Josef, jetzt komm mal wirklich runter, nicht? Jetzt komm mal, bleib mal wirklich auf dem Teppich. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, denkt der Jakob, das ist ja unglaublich, nicht? Und das ist auch jetzt wieder diese Träume sind. Das ist ja unglaublich, was mein Sohn da geträumt hat. Und er hatte ja schon Erfahrung, der Jakob, mit Traum. Ja, wir denken ja nur an dieses eindrückliche Bild da mit der Himmelsleiter, nicht? Und den Engeln und der Stimme Gottes, nicht? Er hatte schon Erfahrung. Und wir wissen, dass der lebendige Gott gerade im Alten Testament den Traum immer als Offenbarungsweg, als Offenbarungsmittel benutzt hat. Sowohl für Menschen, die eben nicht zu seinem Volk gehören, als auch für Menschen innerhalb seines Volkes. Aber wir wissen natürlich auch um Grenzen und um Missbrauch des Traumes. Und gerade bei einem Prophet Jeremia, nämlich der hat später das Motiv von den Träumen als Offenbarungsweg in seiner Beschränktheit kritisiert. Gerade ein Prophet Jeremia. Und so, der schreibt nämlich in Kapitel 23, Vers 28. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh, Klammer auf, Träume, Klammer zu, und Weizen, Klammer auf, Wort Gottes, Klammer zu, zusammen, spricht der Herr. Also einerseits die Bedeutung des Wortes Gottes und andererseits die Bedeutung des Traumes, nicht, das wird bei dem Propheten Jeremia ganz, ganz, ganz deutlich, ganz, ganz stark gewichtet. Nicht um den Traum, das wissen wir, wenn wir so das Neue Testament verfolgen. Der Traum, den haben wir dann noch am Anfang des Neuen Testamentes, aber er verliert dann in der Gemeinde Jesu Christi allmählich, verliert er wirklich, was das Offenbarung anbetrifft, allmählich wirklich an Bedeutung. Was natürlich nicht heißt, dass er dieses Mittel immer noch benutzen kann. Gott ist bis heute und darüber hinaus souverän, autark. Er kann auch heute noch dieses Mittel benutzen. Und ich denke, wenn wir uns intensiv mal da die Missionsgeschichte lesen, da werden wir genügend Beispiele darüber finden. Oder denken wir nur an die Geschwister aus dem islamischen Bereich, nicht die dann zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, nicht? Aber denken wir auch immer wieder an die Gewichtung, nicht die uns da der Prophet Jeremia vor Augen hält. Und gerade wenn man in unserem Kulturkreis, wenn man da also sagt, dass jemand geträumt habe, nicht, dann wird man natürlich hellhörig, nicht? Sagt man aber, dass man die Bibel gelesen hat, nicht, dann nimmt man das nur so beiläufig zur Kenntnis. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Nicht, wenn man sagt, ich habe die Bibel gelesen, dass der andere sagt, oh, dann erzähl mal, was du da wirklich gelesen hast. Und wenn du sagst, ich habe geträumt, nicht, dass man demjenigen sagt, es ist gut, dass du wieder aufwachst. Nicht? Aber so ist das eben mit den Träumen. Aber das ist ganz wichtig auch, was uns hier der Prophet Jeremia da zu den Träumen sagt. Also der zweite, liebe Geschwister, der zweite wichtige Gedankengang hier, dass der Jakob eine unglaubliche Bestätigung bekommt, dass das eben doch so weitergeht mit diesem Josef. Nicht durch die Art und Weise dieser Träume. Und daraus folgt jetzt ein dritter Gedankengang, also nach folgenschwerer Entscheidung und erstaunlicher Bestätigung, entdecken wir jetzt etwas Faszinierendes, nämlich den Glauben des Jakobs. Den Glauben des Jakob. Und dieser Glaube des Jakobs kommt in diesem kleinen Satz zum Ausdruck, aber sein Vater behielt all diese Worte. Aber sein Vater behielt all diese Worte. Und da gehen bei uns natürlich sofort alle Lichter auf. Nicht, da denken wir natürlich neutestamentlich sofort an eine ganz bestimmte Frau. Und da wird es wieder weihnachtlich, liebe Geschwister, da wird es wieder weihnachtlich. Nicht diesen ganzen Satz finden wir ja in der Weihnachtsgeschichte, nicht im Lukas-Evangelium Kapitel 2. Da kommen die Hirten da zu der Krippe, da zu diesem Stall und erzählen von der Engelbotschaft, von der ja die Maria ja gar nichts wusste. Die Maria hat ja gar nicht die Erfahrung des offenen Himmels erlebt, wie diese Hirten da auf den Feldern, nicht, als der Engel da erschien und sagt, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Diese Erfahrung unter dem offenen Himmel hatte sie ja gar nicht gemacht, die Maria. Und jetzt bekommt sie diese Worte von den Hirten zu hören. Und dann heißt es in Lukas 2, Vers 19, und Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Natürlich konnte sie das zunächst natürlich noch nicht verstehen. Nicht, wie sollte sie auch das im ganzen Umfang begreifen? Nicht, schon allein die Jungfrauengeburt war ja außergewöhnlich. Nicht, aber sie hatte diese Worte der Hirten, also die gleichzeitig die Worte Gottes waren, und diese Worte waren ihr Schatz. In diesen Schatz bewahrte sie. Nicht, und jetzt war das Kind da. Jetzt war das Kind da. Aber sie sah ja noch gar nicht, wie sich das alles entfaltete. In den ersten 11 Jahren erfahren wir ja nichts über dieses Kind. Nicht, und im zwölften Jahr haben wir ja gerade noch bei Lukas die Geschichte von der Begegnung des 12-jährigen Jesus da im Tempel. Und dann ist wieder für 18 Jahre Ruhe. Und eigentlich müsste man sagen, erst nach 30 Jahren und so lange behielt sie all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Da nicht sah sie, was sich da wirklich entfaltet hat, nicht der Weg Jesu Christi bis hin zum Kreuz, nicht, wo er dann eben für unsere Sünden gestorben ist. Und wir deswegen heute hier sitzen können und auch das Wort hören können. Und so entdecken wir also bei einer Maria wie auch beim Jakob eben das besondere Phänomen des Glaubens, nicht, dass der Glaube aller Jesus-Leute sich, worauf gründet? Ja, er gründet sich, das haben wir jetzt schon so oft gehört, er gründet sich auf Worte. Er gründet sich allein auf Worte. Ich habe Worte, die ich wie einen Schatz behalte und festhalte, die ich vielleicht nicht immer verstehe. Und die ich vielleicht auch mal falsch interpretiere. Denken wir da wieder an Maria auf der Hochzeit zu Kanaan, wo sie dachte, sie hätte ihren Sohn da im Griff oder sie hätte verstanden, wie er spuren muss, und plötzlich merkt sie, dass ihr Sohn ganz anders spurt. Nicht? Aber sie behält all diese Worte, Sie behält sie wirklich, es war für sie ein Schatz. Und somit sind Glaubende aller Zeiten sind Menschen, die das Wort Gottes, die seine Zusagen, seine Versprechungen wirklich bewahren, sie wirklich festhalten. Das ist letztendlich ihre zentrale Aufgabe. Nicht die Worte, die uns der allmächtige Gott anvertraut, wirklich in unserem Herzen zu bewahren, festzuhalten. Das macht einen Christen aus. Und das ist ja eigentlich, wenn man es ja ganz nüchtern betrachtet, ist das ja eigentlich eine unaufgeregte Beschreibung. Nicht? Und da mögen manche mögen meinen, dass das in unserer Zeit viel zu wenig ist. Viel zu wenig ist. Wenn ich sage, ich bewahre das Wort Gottes in meinem Herzen, tja, dann würden vielleicht, weiß nicht, wie andere reagieren würden, vielleicht würden sie fragen, ja, und was noch? Ich kann das ja auch so wenig zeigen. Nicht, wenn ich jetzt damit in den noch nicht christlichen Bereich hineingehe und sage denen, ja, eine der wichtigsten Aufgaben bei mir ist wirklich das Wort Gottes, seine Zusagen, seine Versprechungen zu bewahren, festzuhalten, dann kann der natürlich sagen, ja, das kannst du machen, kannst auch sein lassen, ja. Das ist es ja eben so. Und da erwähne ich das nur deshalb, da müssen wir also wirklich aufpassen, dass wir nicht aus der Glaubensspur kommen. Und dass wir eben nicht meinen, so nach dem Motto, ich muss was zeigen, ich muss was präsentieren, ich muss Fakten liefern, damit wir als Christen noch so einigermaßen sinnvoll sind. Nicht, das heißt, es müssen Projekte in der Gemeinde her, es muss ein bisschen hier ein bisschen Diakonie und dort ein bisschen Seelsorge. Bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht falsch. Aber das Geheimnis der Jesusleute ist, dass sie die Worte Gottes wirklich haben, die es gilt festzuhalten. Und das muss man sich immer und immer wieder bewusst machen. Die nichtchristliche Welt ist nicht unbedingt unser Problem. Wir selbst sind das Problem. Nicht, dass wir uns von dieser nichtchristlichen Welt beeinflussen lassen. Die Welt, die nicht, ist nicht unbedingt unser Problem, sondern meistens wir selbst, liebe Geschwister. Nicht, und das erleben wir doch besonders seit den letzten Jahren, wie es in manchen bibelorientierten Gemeinden eine schleichende Auflösung des Wortes Gottes gibt. Und hier heißt es ganz klar, der Glaube der Maria, der Glaube des Jakob zeigt sich in diesem Satz, aber sie behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen oder eben hier, aber sein Vater behielt diese Worte. Nun ist das ja so eine Sache, an den Worten festzuhalten, diese Worte zu bewahren, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, was der Jakob gedacht hat, ob er sich gedacht hat, naja, so allzu schwer wird das ja nicht sein. Da werde ich schon mit über die nächsten Monate kommen. Nicht? Und manche sagen ja auch, ich werde mal ganz schnell Christ und dann habe ich die Verheißungen Gottes und dann läuft die Sache. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist er über die ersten Monate oder über das erste Jahr ist er ganz gut hinweggekommen. Doch dann vergingt die Zeit. Es tut sich nichts in der Familie. Die Träume sind inzwischen passé. Absolut geschieht nichts. Die Brüder sind zerstritten. Nicht das Einzige, was er merkt, er wird immer älter. Er wird immer älter. Und das muss man jetzt wissen, liebe Geschwister. Das muss man jetzt wissen, dass die großen Adventsgestalten im Lukas-Evangelium Senioren waren. Ein Mann wie Simeon, der auf den Trost Israels wartete. Und ich weiß nicht, wann ihm das zugesprochen wurde, wann ihm das offenbart wurde, aber es wurde ihm ja gesagt, er werde erst dann sterben, wenn er den Heiland, wenn er diesen Trost Israels gesehen hatte. Und dann konnte er wirklich sterben, weil er sagen konnte, meine Augen haben den Heiland gesehen. Eine Hanna, die schon längst in der Nachspielzeit war, die schon aus allen Lebenserwartungen quasi heraus war, weiß ich, war einige Jahre über 80, nicht drehte weiterhin geistlich ganz treu ihre Runden mit dem einen Sinn, dass sich das Wort Gottes erfüllt. Und liebe Geschwister, nicht umsonst präsentiert uns Lukas diese alt gewordenen Menschen, um uns damit klarzumachen, wenn es um das Bewahren, um das Festhalten Gottes geht, dann geht es immer um einen Dauer- und Marathonlauf im Bild gesprochen, liebe Geschwister. Und sicherlich können das manche unter uns auch hier bestätigen. Und wichtig ist auch, dass wir das auch der nächsten Generation weitersagen. die vielleicht, die auch so hektisch und so aufgeregt angefangen hat, wie wir vielleicht, und die meinen, dass mit ihnen also alles anders wird, liebe Geschwister. Und jetzt noch ein allerletztes, liebe Geschwister, nachdem der Jakob das jetzt alles so erlebt hat, nicht diese folgenschwere Entscheidung und dann diese unglaubliche Bestätigung, und dass er dann auch diesen Glauben hat, dass er an diesen Worten festgehalten hat, würde man doch jetzt meinen, jetzt wird's hell, ab Vers 12. Jetzt wird es wirklich hell, ab Vers 12. Ja, und was tritt ein, liebe Geschwister? Jetzt kommt die größte Dunkelheit überhaupt über das Leben dieses Mannes. Unabhängig davon, welche Sympathien Jakob bei uns hat. Aber bei alledem, was er da jetzt sich selbst eingebrockt hat, alles, was er selbst heraufbeschworen hat an Chaos, an Drama und so weiter. Nicht, aber dass das dieser Mann erleben muss, dass eines Tages seine Söhne kommen und zu ihm sagen, das kann man jetzt in dem Kapitel 37 ab Vers 32 folgende, kann man das lesen, da heißt es, sie nahmen den Rock Josefs und schickten den bunten Rock, und wir wissen ja, warum er diesen bunten Rock gemacht hat, und ließen ihm sagen, diesen Rock haben wir gefunden, sieh, ob es deines Sohnes Rock sei. Liebe Geschwister, allein schon diese Formulierung, ja, sieh, ob es deines Sohnes Rock sei, sagt das schon eine ganze Menge aus. Die sagen also nicht, ob das der Rock von unserem Bruder ist. Sie sagen also, ob es deines Sohnes Rock sei. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn zerfressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Absolut finster und dunkel in seinem Leben. Das ist der letzte, der vierte Gedankengang nach Entscheidung, Bestätigung und Glaube, jetzt diese unglaubliche Tragödie, die ja in Kapitel 37 eindrücklich beschrieben wird. Und man kann an dieser Stelle wirklich dankbar sein, dass der Jakob jetzt wirklich hier an dieser Stelle nicht mitbekommt, was die Ursache für dieses Drama war, denn er glaubte ja, zerrissen durch ein Tier. Nicht, denn dann müsste er sich ja eigentlich einer Mitschuld bezichtigen, dass seine Brüder so aus dem Ruder gelaufen sind, nicht aufgrund dieser familiären Fehlentscheidung, nicht, dass er diesen Josef da vorgezogen hat und dass er das auch noch ganz bewusst gezeigt hat. Aber was ist jetzt mit seinem Plan? Was ist jetzt mit seinen Hoffnungen? Was ist jetzt mit den bewahrten Worten Gottes? Nicht? Sind sie für ihn total zerbrochen? Tot? Alles aus? Und wie verhält sich Gott? Nicht nirgendwo, liebe Geschwister, nirgendwo ein erlösender Satz. Noch nicht einmal so ein kleiner Satz, Jakob, es wird trotzdem alles gut. Nichts, nur dunkel. Und das muss man wissen, liebe Geschwister. Das muss man wissen, dass sich Gott das manchmal seinen Leuten gegenüber so leistet. Nicht, dass sie, also die Leute, dass sie weder ein noch aus wissen, dass sie den lebendigen Gott nicht mehr verstehen, dass das Wort, das er ihnen gegeben hat und das sie bewahren sollen, festhalten sollen, zerbricht. Das muss man eben wissen. Wir können ihn später natürlich mal fragen, warum das so ist. Es kann natürlich auch sein, dass du momentan solch eine Situation nicht erlebst, dass du aber wirklich neben solch einem Menschen stehst, als ein guter Freund, als eine gute Freundin. Als Seelsorger, als Mitbruder, als Mitschwester. Und du denkst, Herr, du musst doch jetzt etwas machen, du musst doch jetzt eingreifen. Und der lebendige Gott macht zunächst mal nichts. Und das müssen wir begreifen, damit wir nicht so in eine, wie soll ich mal sagen, nicht so in eine billige Seelsorge hineinkommen. Nicht so nach dem Motto, Kopf hoch, es wird schon, oder wie auch immer diese Sprüche lauten. Ja? Sondern wir verstehen nicht immer, wir haben nicht immer eine Antwort, nicht auf jedes Geschehen, auf jedes Schicksal oder wie auch immer du das benennst in deinem Leben, sondern es bleibt wirklich auch manchmal für eine lange, lange, lange Zeit dunkel. Ja, es bleibt manchmal für eine lange Zeit dunkel. Und es gibt einen Leitsatz in der Seelsorge, der lautet, der vordergründige Schmerz sitzt so tief oder ist so groß, dass man das hintergründige Wort oder dass man das hintergründige Heil zum jetzigen Zeitpunkt nicht wahrnimmt, nicht sieht. Nicht? Der vordergründige Schmerz ist so groß, dass man das hintergründige Wort, das hintergründige Heil zum jetzigen Zeitpunkt nicht sieht, nicht wahrnimmt. Wenn du vor einer großen Mauer stehst, nicht, dann kannst du eben nicht sehen, dass es hinter der Mauer gut weitergeht. Nicht? Und Gott führt eben nach seiner Weisheit. Ja, Gott führt nach seiner Weisheit. Man muss natürlich auch sagen, er macht das jetzt nicht bei allen Menschen so, jetzt wie bei Jakob. Nicht? Dass er manch seiner Leute solche, ich sag's mal jetzt, obwohl das eigentlich nur auf Jesus Christus zutritt, aber ich sag's mal trotzdem so, dass er manche Leute solche Karfreitagswege führt. Wie gesagt, eigentlich bezieht sich das nur auf den Herrn Jesus Christus. Ja? Aber um das mal deutlich zu machen, wie schwer auch manchmal bei Menschen solche Wege sein können. Denken Sie nur an die Jünger. Denken Sie nur an die Jünger, wie sie abends dastehen und aus ihrer Sicht wissen, Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünder gestorben, aber trotzdem der Leichnam abgenommen, ins Gras, alles aus, vorbei. Und wir müssen uns mal vorstellen, was die Jünger bzw. die Frauen an diesem Karfreitag da wirklich durchgemacht haben. Gut, nun kann man sagen, wenige Tage später, am Ostersonntag, wurde es wieder hell. Aber bei Jakob hat es recht lange also gedauert. Und liebe Geschwister, was macht uns Hoffnung? Was macht uns in solchen Situationen wirklich Hoffnung? Nicht, und da kommen wir im Grunde genommen wieder zurück an den Anfang unseres Textes, nicht, als es da hieß, und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht Josef. Und wenn Gott sagt, mit Josef fange ich an, dann höre ich auch mit Josef auf. Und es ist ja interessant, das letzte Wort, was gesprochen wird, wird gesprochen von dem Josef. In Kapitel 50, nicht Vers 20, da sagt er nämlich, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, wie es jetzt am Tage ist. Nicht? Und damit sagt der Gott klipp und klar, wenn Gott dir vorne gesagt hat, dass er mit dir den Weg durchzieht und dich ans Ziel bringt, dann macht er das auch. Dann schafft er das auch. Und selbst wenn du zwischenzeitlich denkst, wenn du das Ding, dass alles kaputt ist, dass alles verloren ist, dass dich nur noch Schmerz, Leid und Trauer begleitet, Gott zieht das durch. Selbst wenn du solch, vorsichtig ausgedrückt, solch einen Karfreitag erlebst. Aber das müssen wir wissen. Bis dahin gehören immer wieder diese dunklen, nicht zu verstehenden Abschnitte nicht in die Lebensläufe, in die Biografien von Jesusleuten. Das müssen wir ganz klar sehen. Und wenn wir momentan, ich sag mal so, wenn wir momentan solches eben nicht erleben müssen, nicht, dann werden wir aber mit ganz neuen Erbarmen wirklich solche begleiten, die von unserem Herrn solche schweren Wege geführt werden, dass wir daneben stehen, dass wir aushalten, dass wir lieb haben, dass wir durch die dunklen Nächte mit ihnen gehen, dass wir mit ihnen hoffen, dass wir mit ihnen beten, dass das zwar zerbrochene, aber nicht aufgegebene Wort Gottes sich in ihrem Leben wieder bewahrheitet. Das ist dann unsere seelsorgerliche Aufgabe. Ja, eigentlich ist Kapitel 37 wirklich die Fortsetzung der Jakob-Geschichte. Jakob, ja, du bist der da einen Gedanken hatte, aber der ihn katastrophal umgesetzt hat, indem du da deinen Sohn ganz bewusst da vorgezogen hast. Ja, Jakob, du bist auch der ja, wunderbar bestätigt wurde durch die Träume, durch diese zwei, und sogar in doppelter Hinsicht, durch die zweifachen Träume, dass es wirklich so weitergeht mit dem Jakob, mit dem Josef. Und Jakob, du bist auch der geglaubt hat, weil du diesen Schatz der Worte Gottes wirklich bewahrt hast. Und Jakob, du bist auch den Gott solch einen tragischen Weg geführt hat, über viele, viele Jahre, aber immer in dem Wissen, dass er dich festgehalten hat. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lebendiger Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ja, wir danken dir, dass du uns auf den Weg des Glaubens gebracht hast, durch deinen Sohn Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir danken dir, Das bei allem, was wir selbst verschulden, ob in der Familie oder in der Gemeinde oder sonst wo, dass du dich nicht abbringen lässt, dass du dich nicht abbringen lässt, das dir Wohlgefällige, das dir Gute wirklich hinzubekommen. Und wir haben es ja gesehen an dem Beispiel von Jakob. Ja, oftmals kann man dich nicht verstehen. Aber wir dürfen wissen, du bist immer da. Du verabschiedest dich nie von uns. Wir danken dir so sehr für deine Worte, die wirklich unser Schatz sind. Ja, und wir bitten dich, dass du uns auch dabei hilfst. Denn wir möchten wirklich solche sein, die dein Wort bewahren, die es festhalten, in all den Schwierigkeiten unseres Lebens. Und wo es wieder dunkel in unserem Leben geworden ist, wo deine Worte ja zerbrochen zu sein scheinen, da schaffe du wieder Hoffnung. Und darüber beten wir dich an und darüber, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, ja, du wirst es auch zum Ziele bringen. Amen.